Im April letztes Jahr war es verboten, Gottesdienst zu haben, eingestellt wegen der Gefahr, Maßnahmen und alles. Und dann wurde es wieder Ende April, den letzten Sonntag im April, dürfen wir uns wieder versammeln. Habe mich gefreut und ich, ein paar Wochen später, das war Mitte Mai, habe ich eine Predigt darüber gehalten, über die Wichtigkeit von Gemeinschaft. Und ich habe nur gesagt, ja, da ist eine Gefahr durch Virus, Erkrankungen, Infektionen, die sollen wir ernst nehmen und nicht leichtsinnig sein, aber gleichzeitig sind andere Gefahren, die vielleicht größer sind. Wenn wir uns isolieren, zurückziehen, das sind Schaden, die auch groß sind, die wir nicht missachten sollen oder ignorieren sollen. Und wisst ihr was? Leider hat sich bewahrheitet. Wir sehen es jetzt, wo die jetzt sehen, die Kollateralschaden, verhaltensverstörte Kinder, gewaltig zu, nimmt wahnsinnig zu, Depressionen, Selbstmordrate steigt. Wir sehen viele Ehen, die Ehescheidungsrate durch das Dach gegangen, extrem. Misshandlungen zu Hause von Kindern und alles. Und ich könnte viele andere nennen. Ich wollte nur sagen, hat sich bewahrheitet, es ist nicht nur die Gefahr von Virus, es sind auch andere Gefahren da sind. Und wir müssen erwägen, wir dürfen nicht nur auf eine fokussieren, eine andere ausschließen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wichtig es ist, Gemeinschaft. Deswegen habe ich gesagt, Gemeinschaft ist ein sehr wichtiger Teil für uns. Es ist unbedingt notwendig, damit wir ausgeglichen sind, damit wir richtig funktionieren. Und wir dürfen das nicht einfach opfern für andere Sachen. Das gehört, wir müssen uns alles anschauen. Und ich habe neulich einen Bericht gesehen, im Internet, YouTube, dass vielleicht das gut unterstreicht, dass wir nicht nur auf eine Sache fokussieren und anderes vernachlässigen, sondern wir sollen auf alles anschauen. Und die Geschichte lief so. Es fing an 1995 in Amerika, USA. Eine Frau hat Zwillinge zur Welt gebracht, Zwillingsmädchen. Und die waren ziemlich früh geboren, noch klein und so, deswegen kommen sie in den Brutkasten. Und da war es ganz schlechte Vorschriften, überall in den USA. Kinder, Frühgeburten müssen in ihre Brutkasten sein, getrennt, isoliert von anderen wegen Ansteckungsgefahr, Infektionen und so weiter. So hier waren diese Zwillinge getrennt und damals war es vorgeschrieben, die müssen getrennt bleiben in ihr Brutkasten. Die eine vertrug es gut, sie war ziemlich robust und weiterhin gewachsen, gegessen, ausgeglichen, aber der andere war total beunruhigt. Die haben gesagt, immer gejammert, sie wollte nichts trinken und immer schnell geatmet, der Puls war ziemlich schnell geschlagen, das Herz sehr schnell geschlagen, das Kind war sehr beunruhigt. Und dann ging es so schlimm, die Sauerstoffwerte im Blut wurde ganz schlimm, das Kind wurde blau. Und die Krankenschwester, die zuständig war, gewusst, wo das hinführt. Sie hat schon viele Zwillingskindern, einer ist gestorben dran. Als sie blau wurden, es war sehr kritisch. Und sie hat gewusst, bald stirbt dieses Kind auch. Und sie hat gedacht, da muss etwas geschehen. Na klar, wir wollen sie beschützen vor Infektionen, aber das sind auch andere Sachen. Und so, sie ging zu den Eltern, obwohl es verboten war im Krankenhaus, sie ging zu den Eltern und sagte, gib mir die Erlaubnis, ich versuche ein Experiment. Ich möchte deine Tochter mit ihrer Zwillingsschwester zusammentun. Und schau mal, ob das hilft. Kannst du das erste Bild? Und da sind die. Kiri, oh, das ist rechts, die Kiri, sie war die robustere und die andere Brielle. Und sie haben die zusammengetan, das ist gleich geschehen. Kuschelt aneinander, der andere tut den Arm um den anderen. Und auf einmal, bei dieses Kind, das so schwach war, blau, wurde ruhiger. Hörte auf zu jammern. Fing an langsam und tief wieder zu atmen. Die Farbe hat sich viel gebessert. Fing an zu essen. Es hat gut funktioniert. Kannst du den nächsten sehen? Da sind die, Brielle und Curie. 20 Jahre später. Es hat geklappt. Und es war ein riesiges Umdenken in Amerika im Gesundheitswesen. Die haben gesagt, wir haben konzentriert auf diese Gefahr von Infektionen. Und dabei sind so viele Kinder gestorben, weil sie keinen Kontakt hatten, keine Berührung. Und jetzt Praxis. Wir tun die Zwillinge zusammen und die Sterblichkeitsrate und die Zwillinge ist drastisch runtergegangen. Und das kann uns passieren, dass manchmal wir fokussieren auf eine Gefahr und die anderen Sachen außer Acht lassen. Ich bin dankbar, dass Gott die ganze Blickwelt hat und er sieht, dass nicht, wir brauchen auch diesen Kontakt, wir brauchen sozialen Kontakt zueinander. Das ist ein Teil von unserem Wesen. Und eigentlich, ich meine, das ist eine neue Entdeckung in Amerika. 1995, diese große Umdenken. Aber diese Wahrheit, dass wir diese soziale Berührung und Kontakt zueinander brauchen, das ist in der Bibel von Anfang an. Erste Buch Mose, Kapitel 1. Kannst du den nächsten? Erste Buch Mose, Kapitel 1. Steht da, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Für was? Für Gemeinschaft. Für Austausch mit ihm. Und ohne diesen Austausch geht etwas zugrunde. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Dieses bekannte Bild, Michelangelo da in Rom. Diese Berührung Gottes mit den Menschen. Und so ist das Leben entstanden. Steht da, Gott schuf den Menschen aus dem Erdboden, aber war kein Leben. Und dann kommt diese Berührung. Er hauchte das Leben ein, berührte ihn und dann fing er an zu leben. Ich weiß, viele denken, so eine veraltete Idee, wir wissen, das Leben entsteht nicht so. Oh komm, wissen Sie, wenn wir einige Biochemiker haben, die ehrlich sind, die wissen so, die alle Forschungen haben, ist ins Leere, in der Sackgasse gelaufen. Es ist eine blinde Glaubenssache, dass Leben aus lebloser Materie alleine entsteht. Man nennt es Abiogenese. Sogar ein Nobelpreisträger in diesem Bereich hat gesagt, ganz offen zugegeben, gesagt, wir wissen, dass das Leben nicht selbstständig aus leblose Materie entsteht. Wir wissen das. Aber dann gibt es nur eine einzige andere Möglichkeit, eine spezielle Schöpfung von Gott. Und das will ich nicht glauben. Diese Philosophie will ich nicht glauben, so ich bleibe lieber bei das Unmögliche. Hat es offen zugegeben. Aber die beste Erklärung ist immer noch, das ist kein Zufall, sondern gewollt von Gott, der Schöpfer des Lebens, und hat aus leblose Materie Leben gebracht. Im zweiten Kapitel, nachdem er den Menschen schuf für Gemeinschaften, Austausch mit sich, Gott hat gewusst, diese Beziehung ist gut und wichtig, aber der Mensch braucht auch Gemeinschaft auf seiner Ebene. Und er sagte diese Worte, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und er schuf andere Menschen. Alleine zu sein, ich glaube, ist es die Kälte gerade gut erreicht? Okay, da können wir die Kippe giftet. Wir haben genug Luft, glaube ich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, auch nicht gut, dass der Mensch friert. So, wir machen die Fenster zu hier. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Der Mensch hat sich gesündigt von Gott und distanziert. Diese Beziehung wurde zerbrochen. Aber wir brauchen immer noch diesen Austausch, diesen sozialen Kontakt. Und ohne das gehen wir zugrunde. Das ist ein Psalm. Kannst du den nächsten hin? Psalm 133, eine von den kürzesten Psalmen. Nur drei Verse, und es fängt an mit diesen Worten. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder, wenn Geschwister, wenn Menschen einträchtig beieinander wohnen. Ja, wie gut ist es, wenn Menschen zusammenkommen, austauschen, Kontakt zueinander haben. Und dann schließt ab mit diesen Worten, denn dort hat der Herr den Segen befohlen. Da ist der Segen. Wenn Menschen in Einheit zusammen sind, da ist ein Segen. Und wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben, dieser Segen wird nicht da sein. Deswegen habe ich damals gesprochen, Mitte Mai letztes Jahres, Leute, vorsichtig sein, Acht geben, dass sie niemanden infiziert, umgekehrt. Aber Leute, nicht den Kontakt abbrechen, nicht isolieren. Wir brauchen diesen Kontakt, sonst gehen wir zugrunde. Und das ist, was Anbetung ist übrigens, eine Art Kontakt mit Gott, Aufnahme. Für diese Gemeinschaft würden wir schaffen, aber auch die Gemeinschaft miteinander. Lebensnotwendig, damit wir wirklich vollständig sind und stabil sind. Da ist ein Segen versprochen. Und wenn wir diese Gemeinschaft unterlassen, wenn wir uns abkapseln von Menschen, diesen Segen kommt, wird uns einfach nicht zu uns kommen. Also ich möchte eine Geschichte lesen aus dem Leben von Jesus. Diesen Gott, der uns erschaffen hat, ja, wir haben uns von ihm distanziert, aber er kam auf uns zu. Er machte sich auf den Weg und er suchte Kontakt zu uns. Es steht in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Es steht da, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war gleichzeitig Gott. Und wenn wir den Zusammenhang lesen, dieses Wort ist Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes. Und dann in Vers 14, es geht weiter. Und es steht hier, und das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Das ist Jesus. Dieses lebendige Wort, ein Teil von Gott selbst, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit aus dem Eingeborenen, Einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So diesen unfassbaren Gott macht sich fassbar, der Schöpfer. Und er kommt zu uns, um uns anzufassen und zu berühren. Und dass wir ihn berühren können. Und das war Gottes Lösung. Ich möchte heute darüber sprechen. Ich möchte eine Geschichte besonders anschauen, wo Jesus genau das getan hat. Er kam, um uns zu berühren. Und die Geschichte ist in Matthäus Kapitel 8 zu finden, Verse 1 bis 3. Matthäus Kapitel 8, 1 bis 3. Eine besondere Geschichte, wo wir genau das sehen. Gott kennt uns. Er hat uns erschaffen für Gemeinschaft. Wir haben uns von ihm distanziert, aber er kommt auf uns zu, um uns zu berühren. Also Matthäus Kapitel 8. Etwas Vorgeschichte. Was kam vor Matthäus Kapitel 8? Natürlich Kapitel 7 und 6 und 5. Kapitel 5 bis 7, da findet man die Bergpredigt von Jesus. Die ausführlichste Predigt von Jesus, die hier aufgenommen worden ist in den Evangelien. Und da ist zum Beispiel die Seligpreisungen. Selig sind die Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden der Erde erben und so weiter. Da ist auch von der Feindesliebe und alles Mögliche. Viele von diesen markantesten Lehren Jesus sind hier zu finden. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt Jesus, wer auf dem Berg. Als er fertig war, steht in Verse 28, 29, am Ende von Kapitel 7. Und es geschah, als Jesus diese Predigt gehalten hat, diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten haben nur Worte weitervermittelt, Worte hin und her gebogen und neu gemischt. Aber Jesus redete mit Vollmacht. Er redet aus erster Hand, der weiß, was im Gottesreich abläuft. Und er hat so eine Vollmacht dabei, nicht nur Worte, sondern Macht. Und deswegen kam Jesus in der Welt, kam Jesus in dem Fleisch. Gott kam, wurde Fleisch in Jesus Christus. Damit wir nicht nur, er hat nicht nur Worte vom Himmel heruntergerufen, ich liebe euch und so weiter, er kam rein und er zeigte es. Und hier ist ein klassisches Beispiel davon, Verse 1 bis 3, ich lese vor. Steht da, als er aber von diesem Berg, wo der Bergpredigt gehalten wurde, herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Große Mengen um ihn herum. Und siehe, da war ein Aussätziger, kam heran. Ein Leprakranken kam an ihm heran, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das dürfte nicht geben. Das ist verboten, Leute. Das ist ein Leprakranken. Sie dürfen nicht unter den Menschen sein. Da waren ganz strenge Vorschriften. Wie konnte er das überhaupt erlauben? Es war eine große Volksmenge. Dieser Mann war verzweifelt. Normalerweise dürfen sie nicht unter den Menschen so bewegen oder unter Menschen sein. Aber er hat sich reingeschlichen. Es gab sogar sehr strenge Maßnahmen im Gesetz Mose zu Leprakranken. In der dritte Buch Mose, Kapitel 13 und 14, sind zwei ganze Kapitel, geht genau darüber, Sicherheitsvorschriften gegen Leprakranken, weil es so infektiös ist, weil es so ansteckend ist. Manchmal wir denken, wir sind so schlau heutzutage. Die Leute waren damals so primitiv, keine Ahnung von Infektion. Ach komm, hier sind zwei volle Kapitel über Infektionsvorschriften. Man, die haben sehr gut gemacht, die haben genau gewusst, die waren nicht so dumm. Zwei volle Kapitel. Und ich möchte ein Stück lesen, nur zwei Verse. Das ist ein zweites Buch Mose. Das ist aus dem Torah, das Gesetz Mose, zu dem Thema Aussätzigen. Und hier ist in Vorschriften, wie ein Aussätziges verhalten soll. Verse 45 und 46. Und der Aussätzige, der Leprakranke, an dem das Mahl ist, das heißt diese Krankheit hat, er sollte seine Kleider sollen zerrissen werden. Seine Kleidung muss zerfetzt sein, zerrissen sein und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden, steht in meiner deutschen Übersetzung. Und unten Fußnote, oder seine Haare soll verwildern. Er soll sie nicht schneiden, sie sollen einfach so wild wachsen lassen. Ja, wir kennen von der Corona-Frisur zurzeit. Da gab es damals eine Lepra-Frisur. Das heißt, du darfst die Haare nicht schneiden, Kleidung zerrissen, damit es alle klar ist. Großen Bogen um diesen Menschen hier machen. Es war sehr ersichtlich. Dieser Mann hat anscheinend daran nicht gehalten, die bei Jesus zugehört hat. Wahrscheinlich Kopf bedeckt, alles zugedeckt, dass keiner es gemerkt hat. Er hat nicht daran gehalten. Aber es ist nicht nur das, dass er seine Kopfhaare nicht schneiden sollte, Kleider zerreißen. Er soll auch sein Bart verhüllen, also Schutzmaske auch, ne? Seine Schnurrbart und Bart verhüllen. Und wenn jemand in seine Nähe kam, soll er ausrufen, ganz laut, unrein, unrein. Okay, wir gehen ihm vorbei. Schöne Existenz, oder? Isoliert. Haare wachsen, Kleidung zerrissen, unrein, unrein, bleib weg. Und es steht da, alle die Tage, die das Mal an ihm ist, dass er erkrankt ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Isoliert, allein, darf nicht unter Menschen bewegen. Klingt sehr gewöhnlich, ist also irgendwie bekannt vorher, ja, zu letzter Zeit. Das war eine Quarantäne hoch 10, es war viel schlimmer dein ganzes Leben. Ausgestoßen, Menschen machen einen Bogen um dich, du bist eine Bedrohung. Und dieser Mann hörte von Jesus. Und er schöpfte Hoffnung. Er versteckt sich, vertarnt sich und geht in eine Menschenmenge, keiner merkt es. Er hört die Worte Jesu. Worte der Gnade, nicht nur Gesetz, was du nicht darfst, aber dass Gott Gnade schenkt, uns erneuern möchte, uns begegnen möchte. Und hat ihm so angerührt. Und dann Jesus ging von den Berg runter und dieser Mann schlägt an die Gruppe und dann er geht auf Jesus zu und fällt vor ihm und er sagt diese Worte. Er warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, ich weiß, dass du es kannst. Du hast Vollmacht. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das ist jetzt ein Risiko. Was macht Jesus? Ich meine, es war ein großes Risiko. Jesus hätte sagen können, hey, du kannst mich reinigen, du bist leprakrank, du sollst nicht hier sein nach dem Gesetz. Hau ab, verschwinde. Petrus, Andreas, schmeiß diesen Kerl hier raus. Eine Gefahr für uns. Das war möglich. Aber Jesus tut das nicht. Steht dann Vers 3, und er streckte die Hand aus, rührte ihm an und sprach, ich will, ich will. Du hast gesagt, wenn ich will, kann ich das? Ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Wow. Ich meine, das Gesetz war sehr gut. Hat Grenzen gehalten. Es hat Sünde verurteilt. Es hat Menschen versucht zu beschützen mit Einschränkungen. Das Problem mit dem Gesetz ist, es könnte nur Menschen richten. Es könnte sie nicht retten. Es könnte sie nicht verändern. Und aus der Sünde einen Heiligen machen oder aus dem Kranken einen Heiler machen. Das Gesetz hat eine zweite Funktion, auf den kommenden Retter hinzuweisen. Eine, der die Gnade Gottes bringt und uns diese Verbindung zwischen uns und Gott wiederherstellt. Dass wir in Kontakt mit ihm kommen. Auf alle Fälle, dieser Mann fällt vor Jesus, die großen Risiko, und Jesus sagt, ich will. Und es steht da, er wurde geheilt, befreit von seinem Aussatz. Aber da gab etwas dazwischen, das man nicht übersehen soll. Er hat ihn nicht nur von seinem Aussatz geheilt, aber was hat er davor gemacht, bevor er die Worte der Heilung ausgesprochen hatte? Steht da, er streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Und das war sehr wichtig. Er rührte ihm an. Könnt ihr vorstellen, was das bedeutet? Hat Jesus es notwendig, Menschen anzurühren, um sie zu heilen? Müsste Jesus das tun? Nein, überhaupt nicht. Sogar gleich danach, Kapitel 8, in Verse 6 und 7, ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, kommt zu Jesus und sagt, Jesus, mein Diener, ist gelähmt und hat furchtbare Schmerzen. Könntest du ihn bitte heilen? Und Jesus spricht zu ihm und sagt, okay, ich will kommen und ihm heilen. Könne man zu ihm kommen und meine Hände auflegen. Und der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach trittst. Sprich nur das Wort und mein Diener wird gesund werden. Und das hat Jesus getan und er wurde geheilt. Es war nicht notwendig, dass Jesus ihm anrührt. Aber sehr oft hat Jesus es trotzdem getan. Jesus hat es nicht nötig. Wir haben es nötig. Und vor allem dieser leprakranken Mann hat es nötig, berührt zu werden. Verstehst du, seine Körper von Lepra zu befreien? Na gut, hat er Wort gesprochen, er wurde von seiner Lepra befreit. Aber es war viel mehr Verletzungen da. Jahrelang gemieden, wie eine Bedrohung behandelt, leider wie manche Kinder heutzutage. Ausgestoßen, Menschen machen große Bogen um ihn. Du bist ein Unreiner, wertlos, bist eine Belastung. Er hat nicht nur eine Heilung für seine Haut gebraucht, er hat es für seine Seele gebraucht. Und deswegen, Jesus rührte ihn an und machte ihm klar, du bist wertvoll, du bist keine Bedrohung. Das war innere Heilung. Jesus schaut den ganzen Menschen an und das brauchen wir auch heute. Deswegen ist soziale Kontakt zueinander so wichtig. Und wenn wir nur versuchen, unsere Haut zu retten, das übersehen, Leute, wir werden nicht vollständig. Jesus hat es gesehen und deswegen ist es hier beschrieben. Er rührte ihm an. Ein zweiter Grund, dass ihm anrührte, in Jesaja 53, habe ich da Vers 4. Das ist in der Prophezeiung über 700 Jahre vor Jesus geschrieben worden. Es steht da, wie er von den Menschen verworfen wird. Sie werden ihm durchbohren. Die Knochen werden auseinander. Alles wird beschrieben von seinem Opfertod für uns. Aber in Vers 4 steht da, und er trug unser ganzes Leiden, unsere Krankheiten und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Als Jesus diesen Mann berührte, er machte ihm klar, ich rühre dich an, ich bin bereit, mich anstecken zu lassen. Ich bin bereit, dein Leid auf mich zu tragen, damit du ganz wirst. Deswegen kam Jesus in die Welt. Gott ist nicht in der Ferne geblieben, der kam in unsere Welt und er berührte uns, um uns zu befreien. Ich würde nicht sagen, Leute, sei leichtfertig oder was. Nein, Schutzmaßnahmen, alles gut. Aber wenn wir nur auf die Haut, die äußerliche schauen und diese geistliche Not übersehen, die Notwendigkeit, dass Menschen Kontakt, soziale Kontakt und Berührung haben, wir haben mit Menschen wirklich nicht Gutes getan. Jesus hat alles gesehen und wir, wenn wir ihn kennen und nachfolgen, wir müssen es auch lernen. Jesus hat deswegen so viele Menschen berührt. Gleich nach dieser Geschichte, er berührt diesen Mann, er wird heil. Gleich danach in Verse 14 und 15, Jesus geht weiter zu dem Haus von Petrus, dessen Schwiegermutter war fieberkrank, lag da hilflos und er rührte ihre Hand. Nächsten Kapitel, Kapitel 9, Vers 29, Jesus geht zu einer Synagogenvorsteher, die ihm immer runtergemacht hat, gegen ihn gesprochen hat. Aber er war verzweifelt. Seine Tochter lag schwer krank. Er sagt, bitte komme. Steht da, Jesus kam zu ihr, das Kind war schon gestorben, die Tochter, 12 Jahre alt. Er fasste sie an und sagt, Mädchen, steh auf. Und hat sie zum Leben wieder erweckt. Durch Berührung. Dann gleich danach, Vers 29. Was passiert danach? Er geht weiter und zwei Blinden schreien aus der Ferne, sagt, Jesus, Sohn Davids, hilf uns. Und Jesus geht hin und rührt ihre Augen an. Immer wieder wir sehen, Jesus hätte einfach ein Wort sprechen können, aber sehr oft hat Menschen berührt. Er will uns etwas zeigen. Wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen diesen Kontakt. Wir sind dafür erschaffen. Wir dürfen das nicht unterschätzen oder ignorieren. So, Jesus kam in die Welt, ein Teil von Gott kommt in die Welt und macht sich anfassbar und er berührt uns. Und das waren nicht nur diese Geschichten. Andere Menschen haben ihn berührt, sind auch geheilt worden. Zum Beispiel, es gab eine Frau mit einem Blutfluss. Seit 12 Jahren Blut ist geflossen, sie war unrein, sie durfte nicht unter den Menschen. Und sie schlich von hinten und rührte nur Jesus an und wurde geheilt. In Lukas Kapitel 7 ist noch eine Geschichte von einer Frau, eine Hure, ein Mann nach dem anderen, gemieden, runtergemacht. Aber diese Frau hat diese Worte der Vergebung und Liebe Gottes gehört. Und sie kommt weinend zu Jesus mit Salbe, salbt seine Füße, er rührte seine Füße an. Und Jesus sagt, gut, geh, deine Sünde sind dir vergeben. Neuen Anfang. Gott sei Dank, dass Gott den ganzen Menschen sieht. Nicht nur unsere Haut, unsere Seele. Haben wir auch diesen Blick. Ich möchte es nur weitergeben, dass wir da überlegen, was würde Jesus hier tun? Auch jetzt in dieser Zeit. Wir sehen jetzt mehr und mehr die Kollateralschaden. Und da sind wir gefragt aus Leib Jesu. Jesus rührt Menschen immer noch an und oftmals tut er es durch sein Leib. Wisst ihr, was der Leib Jesu ist? Die Bibel sagt, den Menschen, die Jesus nachfolgen, ihr Leben ihm anvertrauen, er nennt das der Leib Christi. Und er benutzt diesen Leib, um Menschen zu berühren, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Und sagt, du bist nicht allein, du bist keine Bedrohung, du bist wertvoll. Gott hat einen Plan für dein Leben. Machen wir das? Ich muss leider sagen, die Gemeinde Christi, der Leib Christi, viele haben sich nicht gemacht. Sie trauen sich nicht. Leute, wir müssen wirklich das ernst nehmen. Gut, Vorschriften halten, vorsichtig sein, aber vergesse nicht, Jesus will Menschen berühren, auch heute. Es gibt einen Spruch im Englischen, ich vielleicht zum nächsten zeigen. Steht in Hebräer 12, Vers 2. Schaut auf Jesus, der Anfänger vollendet des Glaubens. Wie würde Jesus in unserer Welt jetzt reagieren? Wie würde er damit umgehen? Nächste. Nee, es gibt ein Bild 6, glaube ich. Kennt ihr das? Englischsprache hier. Kennt ihr das? WWJD. Was bedeutet? Nächste. What would Jesus do? Das ist eine Abkürzung, das Christen benutzen. Dass man immer fragen soll, was würde Jesus hier tun? Wir sollen das jetzt in dieser Zeit fragen. Was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Diese Geschichte von Jesus mit der Aussätzigen gibt eine Antwort drauf. Er würde diese Menschen berühren. Er würde Kontakt zu diesen Menschen aufnehmen und sagen, Gott kommt dir nahe. Du bist nicht isoliert, du bist nicht vergessen, du bist nicht in Bedrohung. Tun wir das aus seinem Leib? Was würde Jesus hier in dieser Zeit tun? Also ich möchte eine Geschichte lesen zum Schluss. Und sehr bewegend, wenn jemand das Buch lesen möchte, kann ich wirklich empfehlen. Manchmal gibt es so viel Oberflächlichkeit zur Zeit, aber das Buch heißt Die Straße zum Himmel. Von einem Pastor aus Korea, vor den koreanischen Kriegen wären. Sehr ansprechend. Und er hat wirklich ständig gefragt und gelebt, was würde Jesus hier tun? Ich würde nicht sagen, wir können alles eins zu eins übernehmen, aber ich hoffe, dass es uns herausfordert. Ich lese es vor. Dieser Mann lebte Anfang des 20. Jahrhunderts in Korea. Damals, Christen wurden aus eine fremde Religion aus Bedrohung für die Gesellschaft. Die werden verfolgt, Menschen zusammengeschlagen, schlecht behandelt. Dieser Mann ist öfters im Gefängnis gekommen, zusammengeschlagen, verfolgt. Er machte seinen Dienst weiter. Später in den koreanischen Krieg, wieder aus Bedrohung gesehen, inhaftiert, eine KZ, und er starb da, ein Märtyrtod für Jesus. Wahre Geschichte. Und dieses Buch wurde von seiner Tochter geschrieben. Das war Pastor Sohn, war sein Name. Und bevor sein Märtyrtod, in den 30er Jahren, er hat ein Arbeit in einem Krankenhaus für Leprakranken, ein christliches Krankenhaus, die Menschen aufnahmen, Leprakranken. Die meisten im Land wollten nichts mit ihnen zu tun, aber sie haben die aufgenommen. Was würde Jesus tun? Menschen zu sagen, du bist keine Bedrohung, du bist wertvoll. Ich lese hier vor, okay? Aus dem Buch. Steht, in jener Zeit bestand unser Gebäude, also im Krankenhaus, aus 17 Zimmern. In Zimmern 1 bis 10 waren die relativ gesunden Patienten untergebracht. Und in Zimmer 11 bis 13 welche mit leichten Symptomen. Aber in Zimmer Nummer 14 lebten Patienten, die Lepra im weit fortgeschrittenen Stadium hatten. Man konnte sie oft kaum anschauen. denn ihre furchtbar entstellten Gesichter legten Zeugnis ab von dem schrecklichen Kampf dieser Menschen mit der Lepra. Und die Wunden dieser Patienten zu versorgen, brauchen zwei Krankenpfleger mindestens 2 oder 3 Stunden. Weil der Boden in diesem Zimmer mit Absonderungen, Blutflecken, Schweiß bedeckt war, müssen sie ständig zusammengerollte Zeitungen auf den Boden legen. Die benutzten sie sozusagen aus Trittsteine, um zu den Patienten zu gelangen, die sie behandeln sollten. Vielleicht können Sie sich vorstellen, unter welchen erbärmlichen Umständen diese Patienten in dieser Zeit lebten. Damals waren Nahrung und Medikamente knapp und die Bewohner des Zimmers Nummer 14 führten natürlich ein besonders jämmerliches Dasein. Versuchen Sie sich einmal in diese Menschen hineinzuversetzen, die aus Bekleidung von Kopf bis Fuß in Verbandsmull eingewickelt waren, die ständig von Blut und Eiter durchtränkt waren. Wenn die Leute in jener Zeit einen Leprakranken sahen, zeigten sie mit dem Finger auf ihm und sagten: Seht mal, da kommt einer, der Lepra hat. Unrein, unrein. Und dann wandten sie sich angewidert ab. Es war eine schwere Zeit, in der jeder sein eigenes Brot mit Tränen aß. Und nur mein Vater, Pastors Sohn, hatte sie aus Liebe berührt und getröstet. Wenn ich an ihn denke, halte ich oft inne, schaue in den Himmel und verliere mich stundenlang in Erinnerungen. Mein Vater ging in Zimmer Nummer 14 ein und aus. Es gab zwar strenge Bestimmungen, dass Gesunde in diesem Raum Gesichtsmasken, Handschuhe, Gummistiefel tragen müssen. Doch mein Vater, der Pastor, setzte sich über diese Regeln hinweg. Furchtlos hielt er die nässenden, blutigen Hände der Leprakranken und redete lang mit ihnen. Wow, oder? Es gibt noch mehr, aber zuerst waren die Patienten schockiert und bestürzt. Sie sprangen auf und traten seinen Schritt zurück und warfen ihren zweifelnden Blicke zu. Manche starrten meinen Vater auch argwöhnisch an und fragten sich, warum dieser junge Mann aus einem Ort, an einem Ort wie diese hier kam und so freundlich mit ihm umging. Und wer könnte es ihnen verdenken? Sie hatten ja bisher ganz andere Erfahrungen gemacht. Jeder, sogar ihr eigenes Fleisch und Blut, selbst ihre Frauen und Männer, die ihnen lebenslange Treue versprochen hatten, sogar ihre eigenen Kinder, die sie großgezogen hatten, hielten sie für unrein, fürchteten sich vor ihnen und jagten sie davon. Warum sollte also ein völlig Fremder wie dieser junge Pastor sich weder vor ihnen fürchten, noch sie als unrein betrachten? Doch selbst als sie begriffen, dass mein Vater lautere Absichten hatten, wichen sie vor ihm zurück, aber dieses Mal aus einem anderen Grund. Ja, was ist, wenn Pastors Sohn nun auch Lepra bekommt, sagten sie und versuchten, jeden Körperkontakt mit ihm zu vermeiden. Da er sich ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen unter den Leprakranken bewegte, ging das Gerücht herum, dass mein Vater habe sie bereits angesteckt. Doch er lächelte nur und meinte: Hör mal zu, was er sagt. Am liebsten würde ich tatsächlich an Lepra erkranken. Dann würde kein Patient mehr von mir zurückschweichen und mich anflehen, nur nicht näher zu kommen. Ich könnte dann immer mit ihnen Gemeinschaft haben, mit ihnen lachen, reden und spielen. Das hat Jesus getan. Er rührte ihn an. Als das Krankenhaus von den Gerüchten erfuhr, dass er vielleicht angesteckt hatte, überreden sie meinen Vater zu einem Bluttest, den er nur widerwillig durchführen ließ. Also die Laborergebnisse zurückkamen, stellten sich heraus, dass sein Blutbild besser aussah als die meisten gesunden Erwachsenen. Mein Vater meinte dazu lakonisch: Na, dann wird es wohl stimmen. Das war's. Er hatte überhaupt keine Angst davor, selbst an Lepra zu erkranken. Er schaute diese Menschen an. Was würde Jesus tun? Ich würde nicht sagen, dass jeder das so machen muss wie dieser Pastorsohn. Aber ich glaube, das ist sehr wertvoll vor Gott. Ein Mensch, der sagt: Ich schaue die ganzen Menschen an. Und Leute, wir sind gefragt. Gut, Vorsichtsmaßnahme, aufpassen, aber Leute brauchen sozialen Kontakt. Sie brauchen die Bestätigung, du bist wertvoll. Und die Liebe Gottes zu zeigen. Die Bibel nennt das Volk Gottes, die Jünger Jesu, der Leib Christi. Und er will die Welt durch uns berühren. Ich hoffe, dass wir es ernst nehmen. Und wenn jemand das noch nicht erlebt hat, du bist wertvoll, kostbar, keine Bedrohung. Und Gott ist so weit gegangen, um dich zu retten. Wir beten zusammen.